als ich mit dem Fahrrad auf einer der letzten globalen Klimademos in Berlin war. Neben dran radeln gerade zwei Schüler und ich frage, und zu wie viel seid ihr heute hier? Und sagen sie, ja, es sind nur wir zwei von unserer Klasse da. Und bei der letzten Klimademo, wie viele waren da? Ja, da waren wir fast alle. Und warum fahren die anderen jetzt nicht mehr mit? Ja, die sagen, sie müssen sich um ihre Zukunft kümmern.
Inside Outdoor. Der VD-Podcast ohne Blabla.
Greta Thunberg und Fridays for Future. Die Jugend geht für mehr Klimaschutz auf die Straßen. Bei der Europawahl 2024 dann ein eindrückliches Ergebnis. -18% Verlust für die Grünen. Und zwar ausgerechnet bei den unter 30-Jährigen. Kurzer Nachtrag. Auch bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen am 1. September 2024 verlieren die Grünen generell, aber auch gerade bei den jungen Wählern an Zuspruch. Wie ist es dazu gekommen? Wie tickt die Jugend von heute? Was sind ihre größten Sorgen? Wie stehen sie 2024 zu Klimaschutz und sinkt vermeintlich ihre Unterstützung? Das, aber auch, ob das überhaupt stimmt und wie es in der Zukunft weitergehen könnte, kläre ich mit meinem heutigen Gast. Ich bin die Anna und ich freue mich sehr, mich heute mit Jugendforscher Simon Schnetzer zu unterhalten. Simon, schön, dass du da bist.
Ja, schön, Anna, mit dir heute im Gespräch zu sein.
Simon, für dich waren die Ergebnisse der Europawahl wahrscheinlich weniger überraschend. Du hast nämlich schon im April 2024 eine Studie veröffentlicht mit zwei Kollegen und die heißt Trendstudie Jugend in Deutschland – Verantwortung für die Zukunft? Ja, aber wie hast du denn so die Europawahl und die Ergebnisse wahrgenommen?
Es war für uns sehr spannend, was da jetzt rauskommt, weil unsere Ergebnisse wurden nicht nur, das ist, wie junge Menschen ticken, sondern das kann doch gar nicht stimmen. Diesen Rechtsruck, den wir hier sehen, kann doch nicht sein. Und Klima von wegen, das ist jetzt nicht passé, sondern das ist weiterhin ein ganz großes Thema. Die Grünen werden weiterhin gut abschneiden. Also deswegen haben wir als Forscher natürlich auch sehr gespannt auch drauf geschaut. Stimmt das tatsächlich, was wir hier vorhergesagt haben? Und die Wahlen haben gezeigt, dass es sehr zutreffend war.
Dann starten wir jetzt mal rein und versuchen, da ein bisschen rein zu forschen. Warum kam es denn dazu? Also was beschäftigt Jugendliche, dass sie dann so gewählt haben?
Wir haben in der Vergangenheit schon beobachtet, dass junge Menschen sehr stark programmatisch wählen. Also das, was die großen Sorgen junger Menschen im Leben sind, bestimmt ganz stark auch, wo sehen sie die Antworten auf ihre dringlichsten Probleme. Und als bei der letzten Bundestagswahl das Thema Klima auch dank Fridays for Future so hoch auf der Agenda stand, es war die Top-Sorge junger Menschen, haben die Grünen den größten Zulauf gehabt ever. Und aktuell ist es nicht mehr die Top-Sorge. Wir sehen ganz viele junge Menschen, die sagen, ich weiß nicht, wie ich mir mein Leben leisten kann. Ich muss verzichten. Und wenn ich verzichten muss, kann ich mir dann noch so viel Nachhaltigkeit leisten? Es ist aber nicht nur dieses, weil das Thema Klima bleibt natürlich ein ganz großes, sondern auch die Frage, wer kann denn eigentlich hier Lösungen bringen? Doch, da greife ich schon ein bisschen vor. Wir haben ja noch ein paar andere Themen auf der Agenda. Also tatsächlich ist es so, das Thema Klima hat nicht nachgelassen. Es ist nur, es wird überlagert von noch anderen Sorgen. Und wer wirklich ökologische Lösungen möchte, findet sich zum Teil auch bei den Grünen nicht mehr wieder, sondern hat eventuell auch eine Partei gewählt, die noch stärker sich fürs Klima einsetzt. Die grüne Idee hat nicht so stark verloren, wie das in diesen Wahlergebnissen jetzt eventuell scheinen mag zunächst. Denn es haben auch kleinere Parteien, wie jetzt zum Beispiel Volt, die auch eine starke ökologische Agenda haben, auch stark Zugewinn erfahren.
Könntest du auf die Sorgen nochmal genauer eingehen? Was sind denn die Top 5 Sorgen junger Menschen in 2024?
Die 5 größten Sorgen junger Menschen aktuell sind die Inflation, Krieg in Europa, teurer, knapper Wohnraum. Sehr spannend auch die Spaltung der Gesellschaft, die gleich aufliegt, also 4., 5. Stelle gemeinsam, mit dem Klimawandel. Und damit sind 2 Finanzthemen ganz oben. Kann ich mir ein Leben in Wohlstand in Zukunft noch leisten? Und mit dem Krieg zusammen, wie sicher ist denn eigentlich diese Zukunft?
Es sind also zum einen große neue Sorgen dazu gekommen. Was meinst du aber bedingt zusätzlich noch die Motivation oder eben die schwindende Motivation bei jungen Menschen, sich für das Klima einzusetzen?
Wirklich sensationell neu war, als Fridays for Future in den Anfängen war, dass junge Menschen, dass Schülerinnen und Schüler, indem sie zivilen Ungehorsam leisteten, sie haben Schule geschwänzt, sind auf die Straße gegangen, ob das in Berlin war oder in einem kleinen Dorf. Sie waren plötzlich umringt von Journalisten, die hier, wow, da schwänzen Kinder Schule und sie setzen sich ein politisch. Das ist das erste Mal seit den 68ern, dass hier junge Menschen so auf die Straße gehen, eine richtige Bewegung lostreten. Die Eltern haben sich geschämt, dass sie ein SUV fahren oder den nächsten Urlaub mit dem Flugzeug gebucht haben. Und junge Menschen haben unglaubliche Selbstwirksamkeit erfahren für ihren Idealismus, für Umwelt und für Klima. Und haben gemerkt, sie können tatsächlich was bewegen. Sie sind dann aber auch an ihre Grenzen oder an die systemischen Grenzen gestoßen, dass manche Dinge sich erst ändern, wenn Gesetze verändert werden, wenn Investitionsentscheidungen in Unternehmen anders getroffen werden. Und das war der Punkt, als dann einige auch, wir haben einen so jungen Bundestag wie noch nie aktuell in Deutschland, viele dann auch in die Parteien eingetreten sind, um eben die Wirksamkeit auf die nächste Stufe zu heben. Jetzt sind einige natürlich frustriert zwischenzeitlich, dass mit der Ampelregierung aktuell vieles der ökologischen Ideale, die sie vertreten, so nicht umgesetzt werden können. Das heißt, ja, es gibt schon auch einen gewissen Frust. Es ist schon auch schwierig, ein solches Momentum wie das in den Anfangszeiten von Fridays for Future, als so viele Schülerinnen und Schüler auf die Straße gegangen sind. Und dann gab es die Omas for Future und die Städte for Future. Und es war schon auch eine tolle Energie, die nicht ganz verflogen ist, aber die wir nicht ganz so aufrechterhalten konnten. Und es ist auch durchgesickert, ja, wir können einiges bewirken, aber wir haben Grenzen. Und deswegen, der Enthusiasmus für Beteiligung und Engagement ist etwas geringer. Es hat sich aber auch zum Teil in die institutionellen oder in die offiziellen, also in die Parteien verlagert. Und gewisserweise ist es auch der Realitätssinn, wir müssen uns auch um unsere Zukunft kümmern, die nicht nur ökologisch ist, sondern auch finanziell. Als ich mit dem Fahrrad auf einer der letzten globalen Klimademos in Berlin war, nebendran radeln gerade zwei Schüler und ich frage, und zu wie viel seid ihr heute hier? Und sagen sie, ja, es sind nur wir zwei von unserer Klasse da. Und bei der letzten Klimademo, wie viele waren da? Ja, da waren wir fast alle. Und warum fahren die anderen jetzt nicht mehr mit? Ja, die sagen, sie müssen sich um ihre Zukunft kümmern. Okay, der Begriff von ich kümmere mich um meine Zukunft hat sich durchaus auch verändert in Anbetracht dessen, was sehe ich als größte Sorge, die ich in meinem Leben habe, um meine Zukunft zu gestalten.
Würdest du denn sagen, dass es zum Beispiel nächstes Jahr oder in zwei Jahren dann schon wieder anders aussehen könnte?
Das würde voraussetzen, dass sich die Sorgen in der Zwischenzeit grundlegend verändern würden. Ich habe aktuell nicht das Gefühl, dass die finanzielle Sorge so schnell nachlassen wird. Teurer, knapper Wohnraum haben wir das erste Mal erfasst, aber das beschäftigt so viele junge Menschen. Die Inflation wird zwar vielleicht nicht mehr unbedingt steigen, aber das hohe Preisniveau beschäftigt ganz viele weiterhin, die verzichten müssen, die das Gefühl haben, im Vergleich zu jungen Menschen früher, wenn dann Eltern sagen, ja, wir haben doch früher auch nichts gehabt oder wenn wir feiern waren, wir haben eigentlich mit keinem Geld die tollsten Partys gefeiert, aber die sind nicht in der Zeit groß geworden, in der globale Vergleich suggeriert, die meisten können sich ein Leben in Wohlstand leisten und vergleicht man sich auf Instagram mit anderen, sieht man ständig, was die für tolle Dinge erleben. Ich mache viele Interviews mit jungen Menschen und eine junge Dame Anfang 20, die ich getroffen habe, habe ich gefragt, ja, bist du zufrieden in deinem Leben? Und sagt sie, ja, jetzt schon wieder. War ich, ja, warum jetzt schon wieder? Ja, was ist passiert? Was hat dazu geführt, dass du jetzt wieder zufrieden bist? Und sie sagt, ich habe letzten Sommer aufgehört, Instagram zu nutzen. Dann frage ich natürlich nach, warum oder was hat das in deinem Leben verändert? Und sie hat eben genau diesen Punkt gebracht. Wenn ich es auf dem Papier betrachte, habe ich ein wunderbares Leben. Ich habe nette Eltern, wir wohnen in einem guten Ort. Ich kann mir die Dinge, die ich mir kaufen möchte, leisten. Aber ich habe Social Media genutzt und hatte das Gefühl, allen anderen geht's noch viel besser. Und seit ich aufgehört habe, Instagram zu nutzen, fühlt sich das, was ich habe, kann ich einfach viel zufriedener wieder damit sein. Und in den Interviews mit jungen Menschen, also sehe ich genau diese Phasen von Social-Media-Nutzung auch, wann Menschen bereit sind, sich davon auch stärker wieder zu emanzipieren, um mit dem Real-Life wieder in eine andere Beziehung zu treten.
Ja, das Handy am besten auch mal zur Seite legen. Jetzt haben wir schon ganz viel dazu gehört, wie sich junge Menschen gerade fühlen. Wir haben gehört, dass große neue Sorgen dazu gekommen sind, dass sich die Motivation und das Engagement verschiebt und das, was du eben gerade beschrieben hast, sich der gefühlte Wohlstand durch Social Media verändert hat. Ganz schön viel, was da so in den Köpfen von jungen Menschen los ist. Beim Thema Social Media möchte ich gerade noch ein bisschen bleiben, denn das war ja auch ein großes Thema eben bei den Europawahlen, dass die Parteien, die sehr stark auf TikTok unterwegs waren, die junge Zielgruppe eben sehr gut erreicht haben und dann auch sehr erfolgreich waren. Konntet ihr das in eurer Studie auch sehen?
Die Bedeutung von Social Media ist ganz enorm. Wir haben festgestellt, dass es die wichtigste Informationsquelle ist für junge Menschen. Und wir haben gesehen in der Umfrage, dass fast 70% informieren sich über politische Inhalte über Social Media. Das heißt, es ist die Top-Informationsquelle und es sind Plattformen wie Instagram und TikTok hier ganz vorne mit dabei. YouTube auch. Es ist jetzt nicht so, dass die AfD, die auf TikTok besonders erfolgreich war, nur deswegen besonders erfolgreich war. Aber es ist nun mal so, dass Parteien, die in Social Media und insbesondere auch nicht nur auf TikTok, sondern auch auf Instagram eben dieses vertikale Videoformat erfolgreich spielen, einfach bei ihrer Zielgruppe präsenter sind. Und nicht nur bei der direkten Zielgruppe, sondern hast du dieses eine Video geliked, was in diese Richtung geht, bekommst du danach diese Art von Videos auch ausgespielt. Also sich über die Algorithmen bei jungen Menschen festsetzen, das ist schon zentral. Und du merkst, ich bin hier schon einen Schritt weiter gegangen. Welche Rolle Social Media für die politische Information oder die Prägung von jungen Menschen spielt. Ich bin auch deswegen totaler Verfechter davon, dass wir das Wahlalter absenken, im nächsten Schritt gerne auch schon bis 14, weil wir sonst gar keine Möglichkeit mehr haben, junge Menschen unabhängig von den Algorithmen umfassend über Politik, über Demokratie zu informieren, solange wir noch die Möglichkeit haben, mit ihnen an diesem Thema zu arbeiten, nämlich in der Schulzeit.
Ja, dafür müsste in der Schule aber vielleicht auch noch ein bisschen mehr getan werden, oder?
Ich würde gerne zurückgehen in die Corona-Zeit. Die Schulen machen zu, junge Menschen haben plötzlich von einem Tag auf den anderen Digitalunterricht und danach hieß es, ihr müsst den Unterricht nehmen, den ihr bekommt. Stattdessen hätten wir junge Menschen kontinuierlich mit einbinden können und zwar dann aber auf der Lehrerebene schon. Wie kann ich meinen Unterricht so gestalten, obwohl wir jetzt uns nur digital treffen, dass du trotzdem motiviert bist, dass wir trotzdem ein Gruppengefühl haben? Wer von euch hat schon woanders mitgemacht und gute Beispiele gesammelt? Also, dass wir die Menschen, mit denen wir ein Ziel erreichen wollen, als Ideengeber sehen, dass wir mit ihnen gemeinsam neue Wege definieren. Also das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass junge Menschen Prozesse nicht mehr einfach als solche hinnehmen, wie sie sind, sondern sie mit durch ihre aktuelle Lebensrealität, den Zeitgeist, mitgestalten wollen. Wenn wir es anwenden auf, wir haben in unserer Kommunalverwaltung so und so viel Gelder zum Investieren nächstes Jahr, dass wir mit jungen Menschen schauen, was davon sind Zukunftsinvestitionen, wie stark zahlt das auf die Klimaresilienz unserer Stadt von morgen ein. Die Älteren im Stadtrat mögen sagen, ja, für meine nächsten 15 Jahre mag es noch reichen, passt es schon noch. Für die nächsten 50 Jahre, wenn wir alles voll betonieren, passt es nicht. Lass uns junge Menschen, die diesen Blick auf morgen mitbringen, hier mit einbeziehen. Nicht nur auf so einem Nebenschauplatz, ihr dürft abstimmen, ob wir jetzt einen Bikepark oder einen Skatepark haben, sondern mit in Investitionsentscheidungen. Dort wird entschieden, ob unsere Gesellschaft und Ökologie fit ist für die Zukunft.
Also zum einen dann Projekte aus der Kommunalpolitik, die mit in den Unterricht genommen werden könnten, aber ich fände jetzt auch Praktika zum Beispiel auch noch spannend.
Das haben ja viele Länder im Bildungssystem, dass du deinen Schulabschluss, den weiterführenden Schulabschluss erst dann bekommst, wenn du gewisse Pflichtpraktika hast. Und dass wir das Thema Ökologie, gesellschaftliche Nachhaltigkeit und Umwelt hier mit reinbringen. Dass man sich damit beschäftigt haben sollte. Ein Thema, das mich total umtreibt, ist eben gesellschaftliche Nachhaltigkeit. Wie schaffen wir Zusammenhalt in der Gesellschaft? Und ich bin zwar nicht für einen Pflichtdienst junger Menschen, also dass wir ihnen wie beim Wehrdienst verpflichtend ein Jahr wegnehmen. Was ich aber schon mir wünsche auch für junge Menschen, so wie ich selbst auch einen Dienst geleistet habe damals. Ich habe mich im Krankenhaus für ein Jahr mit kranken Menschen beschäftigt. Ich habe Menschen im Krankenhaus gesehen, die sind Monat für Monat gekommen und dann kamen sie irgendwann nicht mehr, weil sie gestorben sind. Das war das erste Mal für mich. Ich habe dort mit Menschen zu tun gehabt, mit denen ich sonst in meiner Lebensrealität nie zu tun gehabt hätte. Und ein Wir kann nur dann entstehen, wenn wir uns auch mal aus unserer Komfortzone herausbewegen und uns mit Situationen, Problemen, Menschen beschäftigen und verstehen lernen, wie die ticken. Und dass das nicht einfach zufällig passiert. Ja, wir können es freiwillig machen, dann machen es aber nur die, die eh eine gewisse Affinität dazu haben. Und das als ein Pflichtpraktikum in die Schulzeit mit reinzunehmen, dass wir sagen, für einen Bürger, der reif ist, heißt, also ein Reifezeugnis beinhaltet eben auch, dass wir eine gewisse gesellschaftliche Reife haben, die davon abhängt auch, ob wir uns schon mal mit diesem Wir, was hält uns als Gesellschaft zusammen, warum ist es wichtig, dass es Menschen in der Pflege, Altenpflege, im Gesundheitswesen, in der Bildung gibt.
Und darauf aufbauend dann noch ein politisches Praktikum. Das wäre ja total spannend, wenn man erstmal so die verschiedenen Aspekte, die einfach irgendwie einen erwachsenen Menschen ausmachen, dass man sagt, soziale Kompetenz, aber auch irgendwie, was kann ich damit jetzt anfangen, irgendwie eine politische Kompetenz. Das in Kombi fände ich total spannend.
Anna, weißt du, wie unsexy ein politisches Praktikum klingt, wenn es jetzt nicht gerade ist, ja, ich hab mal mein Praktikum im Bundestag gemacht. Ich war im Stadtteil Gorbitz in Dresden und habe in einem Jugendzentrum einen Workshop gemacht mit Kindern, die mir erzählt haben, dass es gestern in dem Teil eine Messerstecherei gab. Und also die haben echt eine roughe Jugend zum Teil erlebt. Und dann habe ich sie auch gefragt, was bedeutet Politik für euch? Und dann kam zurück, ja, eigentlich gar nichts. Und dann sind wir drauf gekommen, aber euer Stadtteilzentrum soll demnächst geschlossen werden. Und dann haben sie mir erzählt, was das Stadtteilzentrum für sie bedeutet, dass es zu Hause vielleicht nicht einfach ist und dass das deswegen für sie so eine Art zweite Heimat ist. Und dass aber die Gelder der Stadt eher in den Stadtteil gehen, wo junge Familien sind, dass man das eher fördern möchte. Und es sind politische Entscheidungen, eben diese jungen Jugendlichen dann zu benachteiligen durch den Mittelentzug. Und plötzlich war das Thema Politik greifbar und ganz konkret. Und sie haben gesagt, okay, wo können wir uns einbringen? Und das ist das Spannende im Arbeiten mit jungen Menschen, dass sie verstehen, was hat Politik mit mir, mit meinem Leben zu tun? Das war übrigens auch eine Erkenntnis in der Corona-Zeit für viele, die gesagt haben, Politik interessiert mich nicht, solange es mir gut geht, alles fein. Aber wenn ihr mir jetzt die Freiheit entzieht, wenn ihr sagt, ich darf abends nicht mehr rausgehen, jetzt interessiert mich Politik. Also ihr habt meinen Zorn geweckt, so geht's nicht weiter. Und es gibt übrigens natürlich schon ganz viele tolle Politikprojekte, die Engagement super cool machen. Und Politikpraktikum, wie können wir einen Begriff finden, der auch einladend wirkt, der auf lokaler Ebene hier auch eine Selbstwirksamkeit erzeugen kann, dass junge Menschen sagen, ja, das ist meine Zukunft. Und übrigens, auch deswegen ist es ja wichtig, wenn du einen 18-Jährigen aktivierst für politisches Engagement und der sich denkt, ich bin jetzt noch 6 Monate hier, dann verdüse ich mich, mach irgendwo eine Ausbildung, einen Freiwilligendienst, ein Studium oder fang woanders arbeiten an, dann haben die diesen lokalen Bezug nicht mehr. Also wir brauchen diese Politikauseinandersetzung auch in einer Zeit, in der ich noch Lust habe oder bereit bin, mich noch hier zu investieren.
Jetzt sind wir ja schon total drin in den Maßnahmen, die es braucht, um junge Menschen am Ball zu halten sozusagen. Was braucht es denn deiner Erkenntnis nach noch von der Politik, aber auch von der Wirtschaft?
Also eine Sache, die ich für zentral halte, ist, dass wir grundsätzlich junge Menschen, aber nicht nur die jungen Menschen, also Bürgerinnen und Bürger, stärker beteiligen. Beteiligung heißt für mich, wir haben Krisen und Menschen erleben sie auch als Krisen. Und jetzt kann Politik sagen, wir machen das, wir kümmern uns. Das ist ja auch der Wunsch gewesen, den ich auch gesagt habe. Also wir brauchen den größeren Wurf von Seiten der Politik. Allerdings, wenn wir die Menschen nicht mitnehmen, sie nicht beteiligen daran, wie wir jetzt diese Probleme, Herausforderungen lösen, dann entsteht auch keine Problem- oder Krisenbewältigungskompetenz. Und da kommen wir wieder zu der gesundheitlichen oder psychischen gesundheitlichen Problematik. Viele junge Menschen fühlen sich von dem, was sie von der Zukunft erwarten, überfordert, haben das Vertrauen in die Zukunft verloren. Und wir brauchen eine solche Krisenbewältigungskompetenz, dass wir das Gefühl haben, ja, vieles funktioniert nicht so, wie ich mir das wünschen würde, aber ich fühle mich mitgenommen auf dem Weg und ich habe Vertrauen, dass das und das funktionieren kann. Also anstatt zu sagen, ja, 1,5 Grad, darauf wollen wir uns begrenzen, das ist ein wertvolles Ziel. Wir müssen es aber runterbrechen in kleinere Bausteine, von denen wir das Gefühl haben, was kann ich tun, um tatsächlich dazu einen Beitrag zu leisten? Und wenn das Mülltrennen alleine nicht reicht, wofür lohnt es sich, hier einen größeren Beitrag zu leisten, mich anzustrengen? Wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich anstrengen, wie ich will, aber es lohnt sich nicht, es zahlt nicht ein auf etwas, dann haben nicht nur junge Menschen, sondern auch andere kein Selbstwirksamkeitsgefühl. Und dieses Selbstwirksamkeitsgefühl, davon wünsche ich mir und der Politik, dass sie es den Bürgerinnen und Bürgern mehr gibt. Und gerade junge Menschen sind dadurch extrem getriggert. Wenn sie das Gefühl haben, etwas bewirken zu können, dann sind die bereit, unglaublich viel zu leisten. Aber wir brauchen dafür das Gefühl, einen Beitrag leisten zu können. Und wenn wir in die Wirtschaft gehen, dann ist es nicht nur die Erwartungshaltung, dass die Wirtschaft sich auch dieser Ziele annimmt. Jetzt kommt natürlich sofort der Konter, der heißt, ja, aber wenn wir jetzt zu nachhaltig machen, dann werden unsere Produkte nicht mehr verkauft, weil dann werden sie zu teuer. Jetzt gibt es zwei Wege. Entweder wir machen das, wir ziehen es voll durch und wir ziehen halt bestimmte Leute an. Oder wir können sogar zweigleisig fahren, sagen, wir machen das, wir bieten diesen Weg an, wir vernachlässigen den anderen nicht, weil wir das auch noch weiter bedienen wollen, aber wir bieten eben denen an, die nachhaltiger sein wollen, dass sie diesen Weg gehen. Konkretes Beispiel, Abtransport von Bauschutt. Wenn ich eine Ausschreibung mitmache und der Abtransport ist so teuer, die anderen bieten es herkömmlich an, können wir auch machen. Oder so wie beim Fliegen, zahl den Aufpreis und wir machen es anstatt über die Straße, über die Schiene. Wichtiger Beitrag für die Umwelt, für das künftige Logistiksystem, kostet Preis X. Dann habe ich wenigstens schon mal die Möglichkeit gegeben, dass andere nachhaltiger handeln können, ohne mich auf den Wettbewerbsnachteil festzulegen.
So, zum Schluss, was ist denn deine Zukunftsprognose? Also wie würdest du sagen, geht's jetzt weiter? Wie sieht die nächste Europawahl aus? Wie sieht die nächste Generation aus?
Wenn ich in die Zukunft schaue, sehe ich, dass die ökologischen Probleme nicht kleiner, sondern größer werden, dass die finanzielle Situation junger Menschen angespannt bleibt. Nicht nur für junge Menschen, auch für die Wirtschaft in Europa, in Deutschland. Und dass das Thema der sozialen Spannungen durchaus zunimmt, weil wir hier eher auseinanderdriften als zusammenwachsen, weil immer mehr das, was sozialen Kitt in der Gesellschaft fördert, auch erodiert. Was heißt es konkret? Vielleicht gehen weniger junge Menschen in Vereine. Aufgrund von Smartphone-Nutzung hat man das Gefühl, man fühlt sich verbunden, auch wenn man sich nicht physisch trifft. Also diese Dinge, die wirklich Zusammenhalt schüren, werden weniger. Und die Frage ist, was halten wir dem entgegen? Und Parteien, die hier in Zukunft erfolgreich sein werden, werden genau hier Lösungen anbieten. Wie schaffen wir Lösungen für Wohlstand, dass wir uns wohl sicher fühlen, wo wir sind und dass wir aber auch das Gefühl haben, unser Ort bleibt lebenswert. Ökologie und eine lebenswerte Zukunft, gerade jetzt, wenn wir Hitze, Sommer, Überschwemmungen sehen, ist ja so zentral. Und deswegen braucht es genau das, dass wir eben diese großen Ziele, Wohlstand, lebenswerte Zukunft, Finanzen, Zusammenhalt greifbar machen. Dass junge Menschen merken, wenn ich mich hier engagiere, wenn ich das wähle, dann wird meine Zukunft besser. Nicht nur die große Vision, die irgendwo in der Ferne ist, aber unerreichbar scheint, sondern runtergebrochen auf konkrete Ziele, die durch eine Zielerreichung auch Erfolgserlebnisse schafft. Selbstwirksamkeit kommt auch von Erfolgserlebnissen. Das große Ziel, das in 10 Jahren erreicht wird, motiviert weniger, als wenn ich weiß, wir haben hier ein Ziel in dieser Woche erreicht und es zahlt darauf ein, dass in einem oder in 6 Jahren dieses größere Ziel auch erreicht werden kann. Das wünsche ich mir von sowohl von der Politik als auch von der Wirtschaft, dass wir mit Menschen, egal welchen Alters, besonders aber auch um die jungen Menschen hier heranzuführen, dass wir die große Vision haben, sie auf die Bedürfnisse ernst nehmen und sie runterbrechen in Ziele, die motivieren, die dazu einladen, die auch dafür begeistern, eine Vision hier zu verfolgen und dass junge Menschen nicht sagen, ach, in Deutschland klappt es eh nicht, dann suche ich meine Zukunft woanders. Wir haben eh schon so wenig junge Menschen. Die jungen Menschen sind unsere Zukunft. Lass uns eine Zukunft so gestalten, dass sie für alle, die Jüngeren und die Älteren, motivierend ist, sich dafür einzusetzen.
Das war jetzt ja ein super Schlusswort. Ich danke dir sehr, Simon, dass du uns einen Einblick in die Köpfe der jungen Menschen gegeben hast. Wir aber auch ein bisschen philosophieren konnten, was es alles noch so braucht und wie es weitergehen könnte. Vielen Dank.
Gerne, Anna.
In den nächsten Folgen erwartet euch dann Kerstin, die mit Janosch Bürkert vom WWF über Bienen, Blumen und allgemein das ganze Thema Biodiversität spricht. Und Ben, der sich mit einem Paar unterhält, das 7 Monate mit dem Fahrrad durch ganz Südamerika gereist ist. Also unbedingt reinhören. Ich sage jetzt vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Inside Outdoor, der VD-Podcast ohne Blabla. Wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App und hinterlasse uns eine Bewertung.